die Kernfrage, die mich begleitet und mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe, dass sie auch anderen helfen kann, ist die des, was will ich's? Was will ich denn vom Leben im Allgemeinen? Wofür bin ich denn hier? Und daraus, aus diesem großen Lebens, was will ich, was man ja jederzeit auch nochmal modulieren darf. Ich wollte mit 17 andere Dinge als mit 34 oder jetzt bald 44. Dieses, was will ich, wenn das meine Haltung ist, kann ich da oben drauf auch ganz viele verschiedene Rollen packen. Und diese einzelnen Rollen haben wieder unterschiedliche, was will ich's. In meinem persönlichen Fall, ich arbeite als Trainerin, als Autorin, als Moderatorin und ganz selten auch mal als Coach. Diese Rollen sind aber ja sehr unterschiedlich. Als Coach gehe ich ja anders in einen Auftrag rein als Moderatorin oder als Trainerin. Wenn ich die vermische, dann kann es privat auch zu Problemen kommen. Wenn dann eine Freundin zu mir kommt und die sagt mir von ihren Sorgen und Nöten und ich habe nicht die Rolle der Freundin, sondern die des Coaches, fange ich mit blöden Reflexionsfragen an. Dabei will die Freundin vielleicht nur eine Schulter, gute Musik oder ein Glas Wein. Wenn jetzt eine Rolle dabei Führung ist.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitash und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitash und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo. Und heute habe ich eine Frau zu Gast, die Menschen dabei hilft, endlich klar zu sprechen mit anderen und mit selbst. Eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie ist Bestseller-Autorin, Kommunikationstrainerin und bekannt für ihren direkten, warmherzigen Blick auf Schlagfertigkeit und Selbstbehauptung. Und sie weiß aus eigener Erfahrung, wie existenziell Worte sein können. Gerade in Momenten, in denen nichts mehr selbstverständlich ist. Mein Gast, liebe Nicole Staudinger, ich freue mich total, dass du heute Zeit hast, dass du zu mir in das Online-Studio gekommen bist und mit unseren Gästen über das Thema Love to Lead, über Führung mit uns plauderst.
Sehr gerne. Hallo, liebe Barbara. Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, dass die Technik funktioniert.
Ja, das ist immer so der große Augenblick. Oh, sehen wir uns, hören wir uns. Genau. Nicole, jetzt ist dein Lebenslauf, deine Erfahrung, deine Expertise ja so bunt, so breit. Ich habe ganz sicherlich noch etwas vergessen.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin Kommunikationstrainerin, das hast du schon gesagt. Mhm. Das bin ich schon seit vielen Jahren. Ursprünglich bin ich aber eigentlich gelernte Verlagskauffrau. Ah, und okay. Das ist mein Ursprung, daher komme ich. Also ich bin wahrscheinlich eine geborene Vertrieblerin. Das bekomme ich auch nie mehr raus. Ich habe sofort immer Vertriebsgedanken im Kopf. Und das hat mir auch schon das ein oder andere Mal sehr genutzt. Und ich bin Autorin. Ich habe in den letzten 10 Bücher geschrieben. Mhm. Ich mache auch noch einen Podcast, aber ich bin in allererster Linie bin ich mal Mama von 2 ganz großartigen Jungs.
Oh, toll. Gratuliere. Und wir hatten im Vorfeld gesagt, du hast gerade dein 10. Buch rausgebracht. Das ist also irgendwie 2 Wochen und schon in der Bestsellerliste. Und es heißt Time für Tachlis. Das heißt, wir müssen endlich auch mal wirklich Dinge benennen können. Ja, Nicole, du hast ja auch auf diesem Weg hierher so wesentliche Meilensteine. Magst du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch teilen, was waren denn die 3 wesentlichen, die dich hierher gebracht haben, wo du heute bist?
Ich gehe davon aus, du meinst wirklich so aufs Leben betrachtet, nicht wahr? Du meinst jetzt nicht heute Morgen geduscht und Sport gemacht und einen Kaffee getrunken. Ne?
Wobei ja, das auch ein großer Meilenstein ist, aber ich glaube schon, ja, dass du größere und wichtigere hast, die gerade auch ermutigen und auch diese große Vorbildfunktion, die du ja für viele von uns hast, dass du das mit uns teilst.
Sehr gerne, wobei du lachen wirst, das ist für mich jeden Tag ein Highlight. Aber das nehmen wir vielleicht als drittes. Oh Gott. Also auf die letzten Jahre bezogen, glaube ich, war mit Sicherheit ein Highlight, dass ich Mutter geworden bin. Das, glaube ich, gehört zu einer Persönlichkeitsentwicklung schon auch dazu. Also wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückgucke, glaube ich, hat sich eine neue Palette an Farben der Gefühle aufgetan.
Ach, spannend.
Ja. Mit einem Kind, mit dem zweiten Kind, dann nochmal, das ist ja jetzt schon fast 18 Jahre her, dass ich zum ersten Mal Mutter wurde. Also ich kann jetzt unmöglich meine Brustkrebserkrankung als Highlight nennen, aber ich würde sie als
Meilenstein, oder?
Als Meilenstein, ja, aber Meilenstein klingt ja so, als ob man eine Errungenschaft hatte. Ich würde sagen, es war ein kackedover Meilenstein. Können wir uns darauf einigen?
Ja, kackedover.
Ein kackedover Meilenstein, als mit 32 Jahren die Diagnose Brustkrebs kam. Ich bezeichne es immer, liebe Barbara, eher als Kerbe im Holz. Weißt du, unser Holz hat ja, alle haben ja Kerben da drin. Und eigentlich wird ja Holz erst richtig schön, wenn es ein bisschen verlebt und Kerben drin sind. Es gibt aber so Kerben im Leben, da teilt sich dein Leben in ein Davor und ein Danach. Und genau das verbinde ich mit Meilensteinen. Die Geburt der Kinder ist mit Sicherheit so ein Meilenstein. Du kannst ja auch an alten Bildern, kannst du ja sofort festmachen, ach Mensch, war das vor oder war das nach den Kindern? Ja. Und der Brustkrebs ist bei mir schon auch so ein. Ich kann alles an davor und an danach messen. Und der dritte Meilenstein, ich möchte fast so weit gehen und sagen, ich persönlich empfinde es jeden Morgen als Highlight, gesund aufzustehen, meinen Kaffee zu trinken, meinen Sport zu machen. Und deswegen ist für mich diese Erkenntnis, dass das nicht selbstverständlich ist, ist für mich auch ein Meilenstein.
Ja, und ich glaube, das knüpft an den zweiten Meilenstein, ne? Die Erfahrung zu haben. Oder wenn man halt eine ganz gravierende Erfahrung in der Familie hat, dass man dann weiß, ja, es ist nicht wirklich selbstverständlich, dass du morgens gesund, munter, fröhlich aus deinem Bettchen aufwachst und Sport machst und Kaffee trinkst. Und so wie wir beide jetzt hier im Podcast sitzen und das Ganze miteinander austauschen, aber auch in die Welt tragen. Weil das ist ja diese Selbstführung und die Führung, ja, die wir auch nach außen tragen in diesem Podcast Love to Lead. Und wenn ich jetzt überlege und wir doch mal die Expertin, die lesen wir, die hören wir, aber was treibt dich an jenseits von Bühne, Büchern und Trainings? Was ist die Frau, die Person hinter der Expertin, die wir sehen?
Oh, ich glaube, das ist die gleiche Person leider. Mhm. Es gibt keine andere Variante von mir. Das ist, und das ist auch der Schlüssel, dass ich so viel arbeiten kann. Mhm. Es gibt keine Maskerade, die ich aufsetze. Mhm. Ich bin, wenn du mich beim Aldi triffst, genau die gleiche, wie wenn ich vor einem Seminar stehe. Der einzige Unterschied ist da vermutlich das Make-up. Und was mich antreibt, das ist einmal die Lust am Leben. Ich bin schon Kölschmädchen, ich bin schon sehr viel von froher Natur getrieben. Ne? Das ist so intrinsisch in mir, das bekommst du auch nicht weg. Die Lust aufs Leben, ja, ich bin auch ein ganz schlimmer, also meine Kinder sagen das immer und auch mein Lebensgefährte, der sagt immer, wenn er mich morgens sieht, sagt er, wie kann man eigentlich morgens immer schon so strahlen? Ja, ich wache morgens auf und bin meistens gut gelaunt. Das treibt mich an. Und an dunklen Tagen, die ich hatte und habe, ist es manchmal auch die Alternativlosigkeit, Barbara. Es ist dann auch einfach dieses, das muss ich so ganz deutlich sagen, ich will das nie so getragen machen, warum stehst du morgens auf? Ich stehe morgens auf, weil ich eine volle Blase habe und verdammt viel Sachen auf der To-Do-Liste, die mir keiner abnimmt. Und dann ist es eine Alternativlosigkeit.
Das kölsche Mädchen, ne, mit der fünfte Jahreszeit. Ja, Wahnsinn. Also sehr schön und sehr ansteckend. Also ich merke das jetzt schon in unserem Gespräch und das ist erst ein paar Minuten, dass halt der Funke von dir überspringt. Und ich glaube, das macht es auch, dass du die Menschen so erreichst und in unterschiedlichen Medien, die du hast, ob das jetzt schriftlich ist oder ob das im Training ist oder ist das im Podcast oder eben auch auf der Bühne. Und du hast aber einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, ich muss meine Art zu sprechen, aber auch mit mir selbst verändern. Ich glaube, so vielleicht nicht so ganz im Tiefen, weil ich glaube, dieses Göltsche Mädchen, das warst du ja auch schon früher. Und kann mir gut vorstellen, dass du auch irgendwo im Karnevalsverein warst.
Nee, das war ich nie. So organisierter Kram ist nicht mein Ding. Ich war immer die, die schon an der Theke gewartet hat.
Genau, aber was war denn so dieses zu sagen, ja, ich muss anders sprechen. Ich muss meine Art verändern, was du ja auch weitergibst. Was war denn so ein Moment?
Also, dass ich Kommunikationstrainerin bin, hat sich erst in den letzten, sagen wir mal, 7, 8 Jahren so rauskristallisiert. Die Ursprungsidee war ja, dass ich Schlagfertigkeitsseminare für Frauen gebe. Als Verlagskauffrau habe ich diesen Job irgendwann in den Nagel gehangen. Ich habe Lifestyle-Magazine vermarktet. Also ich habe sehr viele Anzeigenplätze verkauft. Und das überwiegend im Ausland, in Italien und in England und in Frankreich. Und das war mit 2 Kindern nicht mehr zu vereinbaren. Und dann habe ich mich zur Trainerin zertifizieren lassen und wollte eigentlich Verkaufsseminare geben. Ah. Dann ist nach 5 Kölsch aber daraus entstanden, dass mein Trainer zu mir gesagt hat, boah, Staudinger, du gehst mir wirklich tierisch auf den Sack seit 6 Monaten. Das war die Ursprungsaussage. Und meine Kollegin hat gesagt, ja, das kann ich dir sagen, die Frau ist halt schlagfertig. Und da habe ich gedacht, na klar, ich habe nicht viele Talente, eigentlich gar keins, aber ich bin von Natur aus schlagfertig. Und dann habe ich diese Schlagfertigkeitsseminare gegeben. Dann wurde ich krank. Mhm. 5 Wochen nach der Firmengründung kam die Diagnose Brustkrebs.
Wahnsinn.
Und der allererste Arzt, auf den ich traf, der hat einen Ultraschall gemacht. Ich kannte diesen Arzt nicht.
Mhm.
Und hat gesagt, boah, in ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Und nicht in diesem Moment, aber doch relativ zügig danach, habe ich mir die Frage gestellt, ob man eigentlich hätte andere Worte wählen können. Und die hätte man wählen können.
Mhm.
Und als ich dann wieder gesund geworden bin und meine Schlagfertigkeitsseminare wieder aufgenommen habe, durfte ich auch relativ schnell merken, dass die Schlagfertigkeit alleine, die ist es eben nicht. Mhm. Die rettet dir ja nur die Situation, sie löst aber keinen Konflikt. Mhm. Und so habe ich das über die Jahre weiterentwickelt. Natürlich ist die eigene Selbstansprache der Kern dieser Arbeit.
Mhm.
Und auch das, liebe Barbara, musste ich in der Erkrankung lernen, weil vom Wesen her, ich habe das eben gesagt, ich habe Lust am Leben und habe auch eine lange To-Do-Liste. Ich bin vom Wesen her, würde ich denken, eher teamfleißig und kann nicht gut mit der Variante von mir selbst leben, wenn ich nicht so abliefere, wie ich das gerne hätte. Das bedeutet nicht, dass ich Perfektionistin bin, aber ich habe mich schon lieber in der Variante anpackend, Ajuja, jetzt geht's rund. Und das ging in der Erkrankung nicht. Und zwar sehr, sehr lange Zeit nicht. In einer Chemotherapie mit 2 kleinen Kindern, beide Brüste wurden amputiert. Mhm. Glaub mir, da waren mehr Tage dabei, wo gar nichts ging.
Mhm.
Und hier durfte ich lernen, wie wichtig die Selbstansprache ist.
Ja.
Und ich versuchte es sehr unerfolgreich, indem, dass ich mich angetrieben habe und gesagt habe, ey Alte, jetzt reiß dich mal am Riemen. Es gibt wahrlich Schlimmeres. Und sei mal dankbar. Und dieses und jenes. Ich habe mich so richtig angetrieben. Glaubst du, das hat mir geholfen, als ich in so einem tiefen Loch war? Nein. 0,0. 0,0. Und da durfte ich lernen, dass ich auch mal mit mir selber sehr sanft ins Gericht gehen darf. Und dass ab und an ein bisschen Selbstmitleid in der richtigen Dosis vielleicht der erste Schritt ist, um aus so einem Loch wieder rauszukrabbeln. Und all das habe ich in meinen Büchern, in meinen Seminaren so erarbeitet. Und ich glaube, der Schritt von der Selbstkommunikation zur Fremdkommunikation, das ist nur ein ganz schmaler. Die Basissachen sind schon sehr ähnlich.
Ja, sehr spannend, weil bei mir ist jetzt gerade so durch den Kopf gegangen, weil ich bin ja auch Kommunikationstrainerin. Ja, natürlich, wir müssten ja mal die Ärzte trainieren. Die müssen also wissen, was die mit ihrer Ansprache bewirken und wie schnell sie jemanden wirklich in die Verzweiflung bringen. Und also ich war dann ganz schnell bei diesem, weil ich immer denke, ja, wir sollten wirklich mal, und dann wären wir bei dem gewesen, wir müssen die anderen verändern und nicht uns. Und das hast du ja gerade gesagt. Du hast jetzt nicht nur deine Selbstansprache, sondern auch gesagt, ich halte mich mal selber. Ich bin diejenige, die für mich selber auch da ist. Und da sind wir dann auch in der Selbstführung, die ja so wesentlich ist, auch bei dem Love to Lead. Ja, wie schaffen wir es denn, uns selbst zu führen? Also jetzt nicht nur über To-Do-Listen oder ich mache morgens Sport, sondern wirklich auch in dem, ich bin diejenige, die mich auch hält. Und ich bin diejenige, die mir auch Mitleid zusprechen kann und das aber auch mal aushalten kann, wenn ich nicht in meinem Performing bin, was eigentlich deinem und auch meinem Wesen eigentlich so entspricht. Also ich bin besser, wenn ich viel zu tun habe, als wenn ich nichts zu tun habe, ne?
Ja, genau. Ich bin wie so ein Mühlrad an Wasser, sehe ich das manchmal. Wenn da viel Wasser drauf kommt, drehe ich mich auch schnell. Kommt da wenig drauf, höre ich auf. Und ich habe das große Glück, dass ich seit über 8 oder sogar 9 Jahre sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte trainieren darf in diesem Bereich. Sowohl an der Uni als auch in der Klinik, manchmal auch live auf der Intensivstation. Ich habe mit den Healthcare-Frauen ein ganz großes mehrmonatiges Programm für unsere jungen Chirurginnen und Onkologinnen auf den Weg gebracht im Bereich Schlagfertigkeit, Kommunikation, aber auch die eigene Resilienz. Und ja, ich spreche auch genauso viel vor Patientenverbänden und
großartig.
Versuche natürlich auch da, wisst ihr, das ist ja keine Einbahnstraße. Mhm. Ich darf schon auch maximal nett zum Pflegepersonal sein.
Ja, ja.
Die haben zwar auch ein Herz dafür bei Patienten, die gerade wirklich am Boden sind, aber manchmal hast du da auch gute Phasen als Patientin dazwischen und da brechen wir uns auch keinen Zacken aus der Krone, wenn wir mal ab und an ein gutes Wort verlieren. Also das ist meine Haltung als Trainerin. Nee, meine Haltung als Trainerin ist es, keinen kommunikativen Hebel mehr liegen zu lassen.
Mhm.
Und das ist auch meine Haltung als Mensch. Ich kann doch nicht als Mensch agieren wie Rotz am Ärmel und als Trainerin dann auf der Bühne stehen und sagen, hier, ihr sauft bitte mal alle schön Wasser, während ich hinten dann den Wein trinke. Das funktioniert als Mutter übrigens auch nicht, Barbara. Ich kann den Kindern 100-mal sagen, dass zu viel Handynutzung nicht gut ist. Wenn sie die Mutter die ganze Zeit selber am Handy sehen, dann kann ich genauso gut zu einer Parkuhr reden. Also deswegen, Selbstführung ist mal das A und O. Und soll ich dir was sagen? Ich habe gar keine Zeit, anderen gute Ratschläge zu geben, weil ich mit mir selber schon sehr gut beschäftigt bin, ein guter Mensch zu sein.
Ja, spannend. Das heißt, also, es geht nicht nur darum, unsere negativen, wir haben ja oftmals so Sätze, innere Dialoge, die uns sabotieren, sondern aber auch wirklich zu sagen, hey, ich motiviere mich, ich habe mit mir selber genug zu tun, meine eigene Kommunikation zu beobachten, zu korrigieren, also auch so einzusetzen, dass sie auch den anderen gut tut und dann aber auf der anderen Seite dann auch das, was du in der Patienten und mit den Ärzten machst, dass man das praktisch auch weitergeben kann. Aber was glaubst du denn, welche inneren Dialoge sabotieren uns denn am meisten, um da vielleicht so eine Schwenke hinzubekommen? Was könnten wir denn für uns selber tun?
Na, da müsstest du jetzt vermutlich eine Psychologin fragen, um das zu verallgemeinern. Das, was mich am meisten sabotiert hat in der Vergangenheit, war mein Kopfkino. Jetzt mal bezogen auf die Erkrankung. Ich war ja vor dem Brustkrebs schon mal an Hautkrebs erkrankt. Das heißt, für mich war es die zweite onkologische Therapie, die ich durchlaufen habe. Und das Thema Angst begleitete mich da schon eine gewisse Zeit danach sehr. Und das hat mich selber sabotiert, weil ich die ganze Zeit in so einer Hab-Acht-Stellung war. Also bis normale Kopfschmerzen bei mir waren und nicht mögliche Hirnmetastasen. Das hat mich am Fliegen schon sehr gehindert. Und ich habe das für mich so gelöst. Wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass jetzt alle in Ohnmacht fallen? Ich kenne ja meine eigene Risikogruppe.
Ja.
Ich habe eine genetische Disposition für Krebs. Ich kenne meine eigene Risikogruppe. Und wenn ich aber jetzt jeden Morgen diesen Gedanken als erstes in meinen Kopf lassen würde, dann würde ich morgens um 7 eben nicht entspannt vielleicht noch einen Kaffee trinken, wobei da bin ich schon durch, sagen wir um 6 entspannt einen Kaffee trinken, dann würde ich morgens um 6 schon da sitzen und mich abtasten und überlegen, oh Gott, wo fängt jetzt gerade wieder irgendwo was an zu passen? Wenn ich es also zulasse, dass die schlechten Erfahrungen von gestern ich mit in mein Heute nehme, sorgt es ja sogar dafür, dass ein Morgen, von dem ich gar nicht weiß, ob es kommt, schon betrübt ist.
Ja.
Und das war für mich persönlich die größte Selbstsabotage.
Mhm.
Und das, was mir geholfen hat, ist, und es ist vermutlich so alt wie die Menschheit, aber der Begriff ist mittlerweile ein bisschen abgenudelt. Deswegen verwende ich ihn nicht als Achtsamkeit, sondern ich bleibe immer im Jetzt. Ich gucke, was habe ich jetzt, just in diesem Moment zu tun? Gibt es akut einen Berg, den ich besteigen muss? Oder machst du dir nur Sorgen über ungelegte Eier?
Ja.
Und der Satz, der mir am meisten hilft, seit 12 Jahren, ist, ich besteige die Berge dann, wenn sie da sind und nicht dann, wenn sie mal irgendwann kommen könnten. Und dieser Satz hilft mir am meisten, wenn ich mich drohe, in Sorgenschleifen zu verlieren. Übrigens gesundheitlich wie beruflich. Wenn ich zu viele Termine habe und ich gucke und ich denke, um Gottes Willen, wie kriegst du das auf die Kette? Mache ich Stück für Stück. Und das Schöne ist, das sind ja für mich keine Berge, weil das ja alles Spaß macht. Das sind für mich kleine Hügelchen, die aber manchmal doch durchaus knackig sind. Ich mache Stück für Stück. Das führt im Detail dazu, das hast du eben schon zu spüren bekommen. Die liebe Barbara hat mir eben gesagt, Nicole, ich habe dir einen Moderationsleitfaden zugeschickt oder einen Gesprächsleitfaden. Das lese ich mir nicht durch, weil ich weiß noch nicht mal, wann du mir den geschickt hast. Aber der wird ja weit vor unserem Termin gewesen sein. Ja,
natürlich.
Du bist noch nicht dran gewesen, so hart das klingt. Du bist jetzt dran. Aber dafür auch zu 100%. Und ich weiß, dass ich in 30 Minuten den nächsten Termin habe, aber ich weiß jetzt noch nicht mit wem.
Sehr spannend. Ja, und diese Idee, dieses Hier und Jetzt, und wir erleben das ja gerade, dass wir draußen viele Themen haben, über die man sich sehr viele Sorgen macht oder machen kann, die dein heutiges Leben völlig beeinflussen, auch wenn es vielleicht gar nicht kommt oder gar nicht diese, ja, dieses Szenario, was wir teilweise aufgezeigt bekommen, gar nicht eintritt. Denken wir mal auch an Führung, denken wir an Organisationen, denken wir an Krisen, die wir durchlaufen. Und wenn wir jetzt dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, auf das Thema, was sollten denn Leader, was sollten denn Führungskräfte für sich und auch da ähnlich wie du mit deinem Team oder wie mit deiner Familie, was sollten die sich ja zu Herzen nehmen, damit sie besser durch diese eigentlich schwierige Zeit kommen,
oder
unsichere Zeit.
Ja, die Kernfrage, die mich begleitet und mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe, dass sie auch anderen helfen kann, ist die des, was will ich's? Was will ich denn vom Leben im Allgemeinen? Wofür bin ich denn hier? Und daraus, aus diesem großen Lebens, was will ich, was man ja jederzeit auch nochmal modulieren darf. Ich wollte mit 17 andere Dinge als mit 34 oder jetzt bald 44. Dieses, was will ich, wenn das meine Haltung ist, kann ich da oben drauf auch ganz viele verschiedene Rollen packen. Und diese einzelnen Rollen haben wieder unterschiedliche, was will ich's? In meinem persönlichen Fall, ich arbeite als Trainerin, als Autorin, als Moderatorin und ganz selten auch mal als Coach. Diese Rollen sind aber ja sehr unterschiedlich. Als Coach gehe ich ja anders in einen Auftrag rein als Moderatorin oder als Trainerin. Wenn ich die vermische, dann kann es privat auch zu Problemen kommen. Wenn dann eine Freundin zu mir kommt und die sagt mir von ihren Sorgen und Nöten und ich habe nicht die Rolle der Freundin, sondern die des Coaches, fange ich mit blöden Reflexionsfragen an. Ja. Dabei will die Freundin vielleicht nur eine Schulter, gute Musik oder ein Glas Wein. Wenn jetzt eine Rolle dabei Führung ist, dann macht das Sinn, diese Führungsrolle sehr genau mit einem Was will ich zu definieren. Und ich unterstelle jetzt mal, als Führungsperson steht da vielleicht drin, ich will die Ziele, so, ich arbeite nicht mit Zielen, grundsätzlich nicht, aber es gibt ja Führungskräfte, die mit Zielen arbeiten. Ich will die Ziele so klar kommunizieren, dass mein Team jeden Tag weiß, worauf muss es Acht legen. Ich möchte, dass ich heute meinen Hebel benutze, um das Unternehmen für morgen schon fit zu machen. Manchmal ist in der Rolle aber auch drin, ich will, dass wir heute mal alles, was wir erreicht haben, grenzenlos feiern. Wenn ich dieses Was will ich nicht ausmale, als Führungskraft, als Freundin, als Mutter, als Ehefrau, als Partnerin, all diese Rollen, die wir haben, wenn ich dieses Was will ich nicht klar definiere, dann könnt ihr ganz sicher sein, definiert es wer anders für mich. Und dann rase ich einem Leitbild hinterher, was mitunter gar keins ist oder was gar nicht meiner Haltung entspricht. Und meine Erfahrung ist, wenn mein Klotz unten, wenn mein Was will ich als Mensch steht, dann kann ich obendrauf auch mal eine Rolle kurzfristig annehmen, die eigentlich nicht hundertprozentig meiner Haltung entspricht. Und ich aber sagen kann, weißt du was, mein Was will ich ist jetzt mal hier die Popobacken zusammenkneifen und go for it zu machen, solange unten die Basis stimmt. Und das ist wahrscheinlich das Anstrengendste daran, dass diese Basis komplett in der Eigenverantwortung ist.
Mhm.
Und da dürft ihr reinfühlen, was braucht ihr denn, damit ich das liefern kann. Und dann sind wir wieder in der Selbstführung drin.
Ja, ja.
Und ich kann euch, Achtung, Spoiler-Alarm, eine halbe Stunde auf der Couch liegen, nee, das kann vielleicht noch helfen. Aber seine Freizeit sich nur berieseln zu lassen und nichts für sich zu tun, Spoiler-Alarm, da bröckelt, wird euch die Basis wegbröckeln.
Ja.
Und da genau reinzufühlen, was brauche ich? Meine Erfahrung ist, es ist erschreckend anstrengend, wie viel ich mittlerweile mit fast 44 machen muss, um das Pensum, was ich habe, zu schaffen. Da passiert nichts mehr von automatisch. Das ist eine sehr, sehr lange, wenn ich böse drauf gucken würde, To-Do-Liste.
Ja.
Ich formuliere es anders. Es ist eine sehr lange Selbstfürsorge-Basis, die ich erfüllen muss, um das leisten zu können, was ich leiste.
Genau. Jetzt haben wir halt die Führungskraft als Einzelperson angesprochen. Jetzt wird hier oftmals entweder in ihrem Team mit anderen Führungskräften ist sie auch wieder gefordert, zu führen, ob sie es mit ihrem eigenen Team, wo sie halt die Vorbildrolle hat, wo sie inspirieren muss, wo wir wissen, wir haben auch da eine Fürsorgepflicht auch für andere. Hast du da noch eine Idee, was wir da mitgeben können?
Als Fürsorgepflicht für andere, meinst du? Oder,
ja, ja, also aus dieser, sozusagen, was will ich, vielleicht auch andere zu befähigen, das zu lernen, dass sie selber auch für sich das können. Oder aber auch zu sagen, na ja, gut, wir sind in dieser Rolle Führung. Wir haben einen Unternehmenskontext. Und was heißt das dann, wenn ich sage, ja, ich mache mir dessen bewusst oder ich bin mir dessen bewusst, ich habe da auch für die anderen eine Fürsorgepflicht.
Ja.
Ähnlich wie in der Familie.
Schmaler Grat, wenn du mich fragst, ja. Weil in meinem Menschenbild gehe ich davon aus, dass nahezu jeder Mensch weiß, was für ihn gut ist. Uns fehlen aber manchmal die Skills, das zu tun, was für uns gut ist. Also Beispiel, wir werden jetzt alle schon mal gelesen haben, dass ein guter Schlaf gut für alles ist. Für Alterungsprozesse, für Leistungsfähigkeit, ja. Für alles. Wir werden auch schon mal alle gehört haben, dass Handynutzung kurz vor dem Schlaf nicht so richtig geil ist und hängen trotzdem mitunter manchmal noch viel zu lange am Handy. Das heißt, in meinem Menschenbild gehe ich davon aus, mein Mitarbeiter weiß das.
Ja.
Dem jetzt Tipps mitzugeben und zu sagen, du musst für eine gute Schlafhygiene sorgen, da fängt er an einzuschlafen, bevor ich den Satz zu Ende gesprochen habe, weil in der Theorie weiß der das.
Ja,
selbst
meine
Kinder wissen das schon.
Mhm.
Und deswegen versuche, ich habe da ein Buch drüber geschrieben, das heißt, bin fast fertig, muss nur noch anfangen.
Ach, genau, das hatte ich gerade noch gesehen, ja.
Ja, und das beschäftigt sich genau mit der Frage, wie schaffe ich es eigentlich, das, was ich in der Theorie ja weiß, in der Praxis auch umzusetzen.
Ja.
Als Führungskraft, und das muss aus meiner Sicht noch mal früher anfangen, nämlich in der Identität des Unternehmens, ist es meine Haltung dazu, und das mache ich hier zu Hause genauso und als Trainerin auch so, ich versuche es meinen Leuten so einfach wie möglich zu machen, für sich die gesunde Entscheidung zu treffen. Ich nudge also, wo es geht. Also ich biete die richtigen Anreize. Mir ist hier zu Hause bei meinen Kindern schon immer gewesen, gesunde Ernährung wichtig.
Ja, absolut.
Das heißt, ich mache es ihnen so leicht wie möglich, dass sie an gesunde Ernährung rangeführt werden. Das führt dazu, erster Schritt, dass frisches Obst und Gemüse immer sichtbar in der Küche ist. Immer. Wenn du bei uns reinkommst, ist da immer ein Berg frisches Obst und Gemüse. Das heißt, das ist schon mal eher da als irgendwas anderes.
Ja.
Hochverarbeitete Sachen finden den Weg erst gar nicht in den Kühlschrank. Das heißt natürlich nicht, dass die Kinder, die sind jugendlich, die können genauso gut alleine in den Supermarkt gehen, aber die einfachere Möglichkeit ist sichtbar.
Ja.
Wenn ich denen nachmittags einen Snack mache, finden da gesunde Sachen drauf statt, die sind schon fertig geschnibbelt. In einem Unternehmen, wenn ich weiß, dass für meine Leute, für alle Menschen, wichtig ist, dass sie sich regelmäßig bewegen, aktive Pausen zu machen, dann gebe ich mir vielleicht Mühe, in der Architektur des Gebäudes das Treppenhaus etwas attraktiver zu gestalten als den Aufzug. Im Moment ist es sehr häufig so, dass die Aufzüge noch Teil des Designkonzeptes sind und die Treppenhäuser hässliche Fluchtwege. Das heißt, für mich ist es als Führungskraft essentiell wichtig, meinen Leuten die gesündere Entscheidung immer zur leichteren zu machen. Mhm. Und man guckt sich um, wo da überall der Hebel ist. Das fängt bei der Architektur an. Mhm. Das hört bei einer bewegten Pause, geht es weiter. Eine gesunde Kantine, all das, was es den Leuten leichter macht. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass die Leute auch die richtige Entscheidung machen. Und das geht meistens, ihr habt als CEOs, also wie man vor allem voran, aber als Führungskräfte, gutes Beispiel voran.
Mhm, absolut. Ja, sehr fein. Das heißt also immer wieder dieses Vorbild, Vorleben, aber auch ermöglichen, da wo ich halt auch gestalterisch ja tätig werden kann. Ja, sehr schön. Du hast gerade noch erzählt, du hast ein neues Buch geschrieben. Was vermittelst du uns denn da? Blätter doch mal kurz auf. Das ist dein 10. Buch und wir kommen ja auch schon fast zum Ende. Lass uns doch einfach mal gedanklich mitgehen. Was erwartet uns denn da?
Time for Tacheles ist eine nächste Instanz in der Kommunikation, die aber auch sinnvoll ist, sie immer im Werkzeugkoffer zu haben. Mhm. Die Schlagfertigkeit rettet dir die Situation. Da musst du binnen 3 Sekunden die passende Antwort haben. Das war Step 1. Mhm. Dann hatten wir, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Leicht gesagt. Ja. Da habe ich ein Kommunikationsmodell entwickelt, wie ich in 7 Schritten an jeden Konflikt drangehen kann, an den ich drangehen möchte. Mhm. Und dann gibt es Time for Tacheles, wenn das alles nichts bringt. Wenn du das alles versucht hast und wenn du das Gefühl hast, so wie ich es fühle, dass wir einen dramatischen Vibe-Shift in der Gesellschaft haben, der vom Populismus und von rechten Seiten aufgewühlt wird, der in Unternehmen spürbar ist, der vielleicht auch in Familien spürbar ist. Wie erhebe ich meine Stimme, ohne dabei Beziehungen zu zerstören? Und trotzdem Haltung zu zeigen. Darum geht es in 10 Strategien in Time for Tacheles.
Das ist aber sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja gerade heute in einer Zeit, wo ganz gerne getrennt wird, einfach weil jemand eine andere Meinung, Haltung, Einstellung hat. Und dann brauchen wir so etwas. Und ich glaube, das ist wirklich so etwas, was ich mir gleich bestellen werde. Vielleicht kann ich es auch irgendwo im Podcast hören oder als Hörbuch hören.
Das kannst du. Kannst du, aber Achtung, habe ich selber eingesprochen. Alle Bücher gibt es auch als Hörbücher, ich habe sie aber selber eingesprochen. Sollten also deine Hörer und Hörerinnen jetzt schon sagen, boah, die Alte geht mir ein bisschen auf den Keks in ihrer Stimmlage, lasst es. Das sind dann 6 oder 8 Stunden nur ich. Das
ja, wunderbar. Ist also ich liebe es. Ich mag es total. Und ich glaube, das ist auch sehr authentisch, wenn Autorinnen oder auch die Autoren ihre Hörbücher selber sprechen. Ich habe es bei mir auch gemacht. Und ich finde das ganz gut. Man muss es, wenn man es nicht gewohnt ist, muss man es lernen. Aber ja. Ich finde es sehr, sehr schön, dich da auch so lebendig und in der Form wiederzusehen. Nicole, ich sage ein großes Dankeschön. Wir haben ganz, ganz rasch unsere Zeit erreicht und sie ist wirklich wie verflogen. Und ich könnte dir stundenlang zuhören. Daher eben auch die Idee, gleich ein Hörbuch zu kaufen. Ja. Wenn du hast gerade gesagt, also was dich morgens schon aus dem Bett hüpfen lässt. Aber sag mal, für die vielleicht gerade nicht so richtig zugehört haben, was ist es denn, was dich morgens so richtig freudig aus dem Bett hüpfen lässt?
Das können wir ganz einfach machen. Ich mache morgens die Augen auf und wenn aus mir keine Schläuche rausgucken, wenn ich keine Angst habe und keine Schmerzen habe und das auch für meine Lieben in Anspruch nehmen darf, dass alle gesund und munter sind, ist für mich morgens der Tag um 5 Uhr schon wundervoll.
Wunderbar. Ja, sehr schön. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Schlusssatz. Ich sage dir nochmal ein großes Dankeschön und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die uns bisher begleitet haben. Alle deine Kontaktdaten werden wir in den Shownotes verlinken, sodass, wenn jemand noch mit dir vertiefen möchte, da gerne Kontakt aufnehmen kann. Nicole, ich sage dir danke. Und ganz, ganz viel Erfolg für all deine tollen Sachen, die du machst. Ganz viel Gesundheit. Ich glaube, das ist so das erste Mal, dass ich das zum Podcast-Abschluss sage, aber ich glaube, das ist genau das, was wir immer brauchen.
Danke. Ich danke euch. Auf bald. Tschüssi.
Danke. Bis dann. Tschüss. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.